Die neue Predigtreihe, die heute startet, hat das Thema Faszination Himmel. Der Text zu dieser Predigtreihe und zur heutigen Predigt, der steht, dreimal dürfen Sie raten, in der Offenbarung. Also in dem Buch, in dem es um den Himmel geht, in dem es um unsere Zukunft geht, in dem uns Einblicke gegeben werden in Himmel und Zukunft. Und ich lese dazu aus Offenbarung das ganze Kapitel 21 und dann noch ein paar Verse mehr aus Kapitel 22. Das ist ein sehr langer Text. Lang ist manchmal langweilig, aber hier ist lang alles andere als langweilig. Hören Sie selbst. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird für immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist, die andere umbringen, sich sexueller Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Nun trat einer von jenen sieben Engeln zu mir, die die sieben Schalen mit den sieben letzten Plagen ausgeschüttet hatten, und sagte: Komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen, die Frau, die das Lamm sich erwählt hat. Daraufhin nahm der Geist Gottes Besitz von mir, und ich sah mich vom Engel auf den Gipfel eines sehr hohen Berges versetzt. Von dort aus zeigte er mir Jerusalem, die heilige Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt, sodass sie wie ein überaus kostbarer Edelstein leuchtete. Sie funkelte wie ein Diamant. Die Stadt war von einer mächtigen, hohen Mauer umgeben und hatte 12 Tore, an denen 12 Engel Wache hielten und auf denen 12 Namen standen, die Namen der 12 Stämme Israels. 3 Tore gingen nach Osten, 3 nach Norden, 3 nach Süden und 3 nach Westen. Das Fundament der Stadtmauer bestand aus 12 Grundsteinen, auf denen ebenfalls 12 Namen standen, die Namen der 12 Apostel des Lammes. Der Engel, der mit mir gesprochen hatte, hatte einen goldenen Messstab in der Hand, der ihm dazu diente, die Stadt einschließlich ihrer Tore und ihrer Mauer zu vermessen. Länge und Breite der Stadt waren gleich. Sie war quadratisch angelegt. Nun vermaß der Engel die Stadt mit seinem Messstab. Sowohl in der Länge und in der Breite als auch in der Höhe waren es je 12.000 Stadien. Er maß auch die Höhe der Stadtmauer. Sie betrug, nach menschlichem Maß gerechnet, dem Maß, das der Engel verwendete, 144 Ellen. Die Mauer war aus Diamanten gebaut und die Stadt selbst bestand aus reinem Gold, das wie geschliffenes Kristall schimmerte und glänzte. Verschiedenartigste kostbare Steine gaben auch dem Fundament der Mauer ein prachtvolles Aussehen. Der erste Grundstein war ein Diamant, der zweite ein Lapislazuli, der dritte ein Rubin, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Achat, der sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Saphir und der zwölfte ein Amethyst. Die 12 Stadttore bestanden aus 12 Perlen. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt. Und die breite Straße, die mitten durch die Stadt führte, war aus reinem Gold und durchscheinend wie Kristall. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht, und von überall auf der Erde werden Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet sein. Mehr noch, weil es dort keine Nacht gibt, werden sie überhaupt nie geschlossen. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. 12-mal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Der Engel sagte zu mir: Alles, was dir mitgeteilt wurde, ist wahr und zuverlässig.
Faszination Himmel. Freust du dich auf den Himmel? Wirklich? Könnte es sein, dass deine Freude etwas eingeschränkt ist, weil deine Vorstellung über den Himmel eher bescheiden ist? Du bist nicht ganz sicher, ob das Leben im Himmel wirklich interessanter und faszinierender ist als das Leben hier. Klar, der Himmel ist schon okay. Lieber in den Himmel als in die Hölle. Aber wäre es nicht hilfreich, wenn man etwas mehr über den Himmel erfahren könnte? Und wenn wir aufmerksam in der Bibel lesen, können wir doch einiges über den Himmel entdecken. Mehr als nur zu sagen, dass es im Himmel schöner sein wird als auf der Erde. Und obwohl ich oft den Himmel in meinen Predigten erwähne, habe ich noch nie über den Himmel gepredigt. Das ist also meine Premiere, die Auseinandersetzung mit dem Himmel. Und meine Hoffnung ist, dass durch diese Reihe Faszination Himmel unsere Vorfreude wächst. Es ist auch so, wenn wir Ferien planen, wir sind jetzt dran am Überlegen, was wir in den Sommerferien machen sollen. Wie funktioniert das? Ich mache einen Vorschlag und dann, wenn die anderen das nicht toll finden, sagen sie nein. Das heißt, wenn wir Ferien planen, planen wir die Ferien so, dass sie so sind, dass wir uns darauf freuen können. Wir überlegen, wie könnte das Wetter dort sein, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Schönwetter ist, wie ist die Ferienwohnung oder das Hotel und so weiter. Und dann, wenn wir das toll finden, dann buchen wir diese Ferien, dann planen wir sie. Warum? Dann können wir uns darauf freuen. Wer geht denn schon in die Ferien, ohne sich zu freuen? Dann bleibt man lieber zu Hause, oder? Also, wenn man nicht denkt, dass man etwas Schönes erlebt, geht man nicht in die Ferien. Das heißt, wir bereiten uns doch auf die Ferien vor. Je mehr sollten wir uns auf unsere Hauptreiseziele vorbereiten, der Himmel. Wenn wir schon so viel Zeit verwenden, um unsere Ferien zu planen, sollten wir doch auch Zeit verwenden, um zu überlegen, wo geht dann meine Reise hin? Dass ich wenigstens eine bessere Vorstellung bekomme, damit ich mich noch mehr freuen kann. Schließlich ist das unser Lebensziel. Und je klarer unsere Vorstellung vom Himmel ist, je größer wird unsere Freude sein. Je klarer unsere Vorstellung vom Himmel ist, desto überzeugter werden wir Jesus nachfolgen. Die Aussicht auf den Himmel macht uns klar, dass es sich lohnt, Jesus nachzufolgen. Und Jesus selbst fordert uns übrigens auf, dass wir im Himmel Schätze sammeln sollen. Sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Diese Schätze werden wir dann im Himmel genießen können. Und zwar solange wir leben, und wir leben wie lange? Ewig. Also das, was wir hier auf dieser Erde leben, ist wirklich nur ein klitzekleiner Teil, ein verschwindend, absolut verschwindend kleinen Teil unseres Lebens. Der riesige Teil des Lebens wird im Himmel stattfinden. Deshalb finde ich es eigentlich noch wichtig, dass wir wissen, wo das ungefähr ist. Mit dieser Predigtreihe versuche ich, einige Aspekte des Himmels aufzuzeigen. Und ich stütze mich, wie gesagt, auf das ab, was wir in der Bibel diesbezüglich entdecken können. Erfahrungen, die Menschen machten, die fast gestorben sind oder schon irgendwie fast gestorben und wieder erwacht sind, diese Erfahrungen werde ich nicht einbeziehen. Da bin ich persönlich ein bisschen skeptisch, nicht, dass ich meine, dass diese Leute, die so Sachen erleben und das erzählen, dass sie lügen würden, aber es ist doch sehr subjektiv und die Forschungsergebnisse zeigen uns auch, dass es da ganz widersprüchliche Dinge gibt. Und ich denke, wir sind auf dem besten Boden, wenn wir uns auf das abstützen, was uns die Bibel sagt. Lieber orientiere ich mich aufgrund der Bibel. Darauf können wir nämlich uns verlassen. Wie sagte doch der Engel, wie wir das gehört haben in der Schriftlesung, alles, was dir mitgeteilt wurde, ist wahr und zuverlässig. Also unsere Vorstellung vom Himmel sollten wir eigentlich von der Bibel her verstehen und nicht aufgrund von Nahtoderfahrungen. Also konzentrieren wir uns darauf, was in der Bibel steht. Und so nehme ich euch mit auf eine kleine Entdeckungsreise. Wir werden zwar nicht alles, was wir gerne entdecken würden, finden, aber es wird genug sein, um die Vorfreude wachsen zu lassen. Wenigstens ist meine gewachsen, seit ich mich mit diesem Thema beschäftige. Heute gehen wir der Frage nach, wo wir leben werden. Und die ersten beiden Überschriften meiner Predigt fassen eigentlich die Antwort zusammen. Wir leben mit einem neuen Körper auf der neuen Erde. Aber beginnen wir zuerst mit dem ersten Punkt. Als Gott die Welt schuf, gestaltete er den Menschen nach seinem Bilde. Er schuf uns als Wesen mit Körper, Geist und Seele. Und der Lebensraum, der für uns bereitstand, in dem wir leben sollen, war die Erde. Gott machte die Erde, damit wir auf der Erde leben können. So hat sich Gott das gedacht. Und er war mit dem, was er gemacht und geschaffen hatte, voll und ganz zufrieden. Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und sah, es war sehr gut, super, perfekt. Das war die perfekte Schöpfung. Und damals lebte Gott sogar in enger Gemeinschaft mit den Menschen. Er ging sogar, das können wir aus dem ersten Kapitel sehen, im Garten Eden spazieren. Gott sah alles. Entschuldigung, am Abend, als es kühl wurde, hörte Adam und Eva, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Da war eine enge Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen. Gott geht auf der Erde im Garten Eden spazieren. Dieses Idyll, diese perfekte Schöpfung wurde, wie die meisten von uns wissen, durch die Auflehnung von Adam und Eva gegen Gott zerstört. Jetzt hat der Mensch einen Totalschaden erlitten. Eine Art Totalschaden. Denn von diesem Tag an sind wir alle dem Tod geweiht. Unser Körper ist der Vergänglichkeit unterworfen. Wir müssen sterben. Was Satan der Schlange sagte, ihr müsst in keiner Art und Weise sterben, war eben eine glatte Lüge. Diese Lüge wird jedes Mal wieder sichtbar, wenn wir an den Gräbern stehen. Es war aber nicht nur der Mensch, der einen Totalschaden erlitt. Selbst die Schöpfung wurde in die Vergänglichkeit mit hineingerissen. Paulus sagt das den Römern, denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne, dass sie etwas dafür können. Die ganze Schöpfung ist mitgerissen in diesen Auflehnung von Adam und Eva gegen Gott. Heute leiden wir alle unter dieser Vergänglichkeit. Wir müssen an Gräber stehen und uns von Menschen verabschieden, die wir lieben. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir krank und gebrechlich werden. Dass unsere Körper zerfallen. Und Gott war von dem Moment an, als diese Katastrophe über den Menschen und die Schöpfung hereinbrach, fest entschlossen, das, was kaputt ging, wiederherzustellen. Der Ungehorsam von Eva und Adam durch diesen Ungehorsam stellte Gott die Schöpfung grundsätzlich nicht in Frage. Er dachte nicht, oh, jetzt ist das schief gelaufen. Jetzt mache ich was ganz anderes. Keine Welt mehr, keine Menschen mehr. Und Körper gebe ich denen auch nicht mehr. Ich mache ein ganz anderes Konzept. Nein. Die Welt und der Mensch, so wie Gott sie geschaffen hat, waren gut, sehr gut, perfekt, so hat das Gott gesagt. Und jetzt ist ein Grundsatz, den ich euch mitgeben möchte, der für meine ganze Predigtreihe ein ausschlaggebender Grundsatz ist, den ich befolge. Das ist der Grundsatz, das Prinzip der Kontinuität. Das Prinzip der Kontinuität, Gott hat uns als Menschen geschaffen, der wird uns als Menschen weitererhalten. Das geht weiter, Gott verwirft seine grundsätzliche Idee nicht einfach weg und sagt, oh, ist schief gelaufen, in Eimer geworfen, sondern es hat Kontinuität, das hat mit der Zuverlässigkeit und Treue Gottes zu tun. Und wenn wir das verstehen, dieses Prinzip der Kontinuität, dann könnt ihr bestens folgen in allem, was ich sage. Weil das ist in meinen Augen eines der Schlüsselprinzipien, um zu verstehen und zu begreifen, wie der Himmel sein wird. Gott verfolgt seine ursprüngliche Idee eben weiter, er lässt sie nicht fallen. Was zerstört wurde, will er wiederherstellen. Die Wiederherstellung des Menschen vollzieht sich dann in zwei Schritten. Der erste Schritt ist die Versöhnung des Menschen mit Gott. Das geschah, indem Jesus für unsere Schuld am Kreuz starb. Und jeder, der Jesus vertraut und ihm nachfolgt, ist gerettet. Er wird innerlich grundlegend verändert. Und die zerbrochene Gemeinschaft mit dem Schöpfer wird wieder hergestellt. Aber unser Körper ist noch nicht erlöst. Er unterliegt immer noch der Vergänglichkeit. Ist also von der Sünde gezeichnet, deshalb werden wir krank und deshalb müssen wir sterben. Also diese Wiederherstellung passiert in zwei Phasen. Phase 1, Wir werden gerettet durch den Tod Jesu Christi, wenn wir an ihm glauben, werden wir, unser innerer Mensch wird vollkommen erneuert. Paulus erklärt das so, dieses Zwei-Phasen-Modell quasi. Sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, also der erste Teil, die erste Phase, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Da sehen wir diese zwei Phasen. Die erste Phase, die Erlösung durch den Glauben an Jesus Christus, und die Phase 2, dass auch unser Körper erlöst wird, unser sterblicher, vergänglicher Körper. Wir warten darauf, dass der Körper erlöst oder besser noch erneuert wird. Das ist der zweite Schritt, die zweite Phase des Wiederherstellungsprogramms Gottes. Die Erlösung geschieht nicht, indem wir durch den Tod unseren Körper loswerden und dann als Geister durch die Welt schwirren. Das ist ein fertiger Blödsinn. Das ist keine Erlösung. Die Erlösung geschieht und die Wiederherstellung, indem ich einen unvergänglichen Körper bekomme. Einen unvergänglichen Körper. Übrigens, Phase 1 ist individuell. Die geschieht bei jedem, der Jesus nachfolgt, der Buße tut und Jesus nachfolgt. Phase 2 werden wir miteinander erleben. Also jeder, der drin wiedergeboren ist, wir werden alle miteinander Phase 2 erleben, finde ich super. Das ist unser gemeinsames Erlebnis, das wir dann einmal haben werden. Diese Erneuerung führt eben durch Sterben. Paulus erklärt das den Christen in Korinth. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper, auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Übrigens auch die Auferstehung von Jesus, heißt es auch, ist durch Gottes Geist auferweckt. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Körper. Wir werden also einen neuen, und das ist jetzt das Fantastische, unvergänglichen Körper erhalten, der mit großer Wahrscheinlichkeit sich in seinen Funktionen nicht wesentlich von unserem Körper unterscheiden wird. Wir werden vermutlich nicht ganz anders aussehen, als wir heute aussehen. Vielleicht das, was etwas falsch geformt wird, wird dann etwas zurechtgerückt. Aber so im Großen und Ganzen. Und ein deutlicher Hinweis, dass es so sein wird, ist Jesus selbst, der nach seiner Auferstehung als Mensch in Erscheinung trat und als Mensch erkennbar war. Jesus wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Also Jesus hatte einen Auferstehungsleib nach der Auferstehung. Er war erkennbar als Mensch. Und genauso einen Auferstehungsleib werden wir bekommen, aber wir werden erkennbar sein. Wir werden immer noch Menschen sein, einfach mit einem unvergänglichen Körper, der nicht mehr von der Sünde gezeichnet ist. Wie gesagt, Gott hat seine Grundidee nicht verworfen. Er fand gut, was er geschaffen hatte. Die Sünde zerstörte das zwar in gewisser Weise, aber Gott hält an der Grundidee fest. Er fand nicht, dass es eine schlechte Idee war, uns einen Körper zu geben. Er gibt uns wieder einen Körper, eben einen neuen, unvergänglichen Körper. Wir werden also mit einem neuen Körper im Himmel leben, ein Körper, der unvergänglich sein wird und der sich von der Art, wie wir heute uns bewegen und leben, nicht grundlegend unterscheiden wird. Und normalerweise findet diese Verwandlung oder Erneuerung durch Sterben statt und ganz wenige Menschen, die bekommen das Privileg, dass sie nicht sterben müssen, sondern sofort verwandelt werden. Nur als, vielleicht gehören wir ja dazu, dass wir das wissen. Paulus sagt dann, ich sage euch jetzt ein Geheimnis, wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. Das kann man übrigens alles im 1. Korintherbrief, Kapitel 15 nachlesen, wenn wir es nicht so ganz glaubt. Grundsätzlich möchte ich sagen, dass es sich bei diesem Blatt, das ich euch abgegeben habe, besonders lohnt, diese Stellen nachzuschlagen, die ich euch noch unten angeschrieben habe, Stellen zum Nachschlagen. Auf der neuen Erde werden wir leben. Nun ist die Frage, wo wir mit dem neuen und unvergänglichen Körper leben werden. Selbstverständlich werden wir nicht in der Luft umherschwirren und auf Wolken singen, wie das so in der Welt gerne dargestellt wird. Wir werden auch keine Flügel haben und irgendwo hinfliegen. Das Leben wird viel, sagen wir einmal, viel bodenständiger sein. Wir werden nämlich auf der Erde leben. Denn wie gesagt, das ist der Lebensraum, den Gott für uns Menschen geschaffen hat, ist die Erde. Er hat unseren Körper geschaffen, damit wir auf der Erde leben können. Jetzt denken wir an das Prinzip der Kontinuität und er gibt uns wieder einen Körper. Und wo sollen wir dann leben? Selbstverständlich auf der Erde. Wo sonst? Das ist der Lebensraum, für den wir geschaffen sind. Das ist seine Grundidee und an der hält er fest. Und genauso wie sich unser Körper, unser jetziger Körper, lösen muss, so muss sich auch die Erde lösen und verwandeln und erneuert werden. Und so wie auch unser neuer Körper die Funktion wieder hat, die unser jetziger Körper hat, so wird auch die Erde wieder erkennbar sein als Erde. Sie wird sich bewegen wie die Erde. Gott fand nämlich was, als er die Erde geschaffen hat? Dass es sehr gut ist, was er geschaffen hat. Warum soll das jetzt plötzlich nicht mehr gut sein? Natürlich ist das gut und natürlich wird er die Erde erneuern. Eben perfekt wird sie sein. Diese Erde, auf der wir jetzt leben, ist aber der Vergänglichkeit unterworfen. Doch Paulus sagt, dass auch die Erde, sogar die ganze Schöpfung von der Vergänglichkeit befreit werden wird. Auch die Schöpfung wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Und mit der Schöpfung ist da alles gemeint, mit der Erde und ich denke auch die ganze ganzen Pflanzen und weiß ich was alles. Wie der Mensch muss auch die Schöpfung durch den Tod. Die Erde muss quasi sterben, um dann im neuen Glanz zu erstrahlen und erweckt zu werden. Tod ist ja immer auch Gericht. Und die Erde geht durch das Gericht Gottes. Und Petrus beschreibt diesen Tod der Erde in seinem Brief. Der Tag des Herrn kommt unvorhergesehen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter tosendem Lärm vergehen, die Himmelskörper verglühen im Feuer und die Erde und alles, was auf ihr ist, wird zerschmelzen. Wie unser Körper, so stirbt die Erde. Wie unser Körper verwest, so wird die Erde vergehen. Doch wie wir wieder auferstehen, wird auch die Erde wieder auferstehen. Es wird eben eine neue Erde geben. Das sagt sogar der Petrus nachher, nachdem er gesagt hat, wie die Erde zerstört wird, sagt er, Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir. Und Erde steht hier wirklich auch im Text, im griechischen Text steht Erde. Eben eine neue Erde. Diese neue Erde ist unsere Zukunft. Auf diese Erde warten wir und dort auf dieser Erde werden wir mit unseren beiden Beinen stehen, mit unserem neuen Körper. In einer Vision, wie wir gehört haben, sah Johannes diese neue Erde. Er beschreibt es in der Offenbarung. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühe Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Aber es gibt jetzt diese neue Erde. Es ist eine Erde, vermutlich, ja, nicht nur vermutlich, ich bin fast sicher, sie ist rund und sie wird sich drehen wie unsere Erde. Johannes sagt nicht, oh, ich habe da irgendetwas gesehen, ich wusste gar nicht, was damit anzufangen, das ist mir so unbekannt. Nein, ich sah eine neue Erde. Er wusste, dass es die neue Erde sein muss. Ihm war klar, das war die Erde. Und dann beobachtete er etwas ganz Spannendes. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, geschmückt wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Er sieht das Jerusalem vom Himmel herabkommen. Und wohin kommt das Jerusalem vom Himmel? Auf die Erde. Der Himmel kommt auf die neue Erde hinunter. Oder seht ihr das etwa anders hier? Und dann hören wir vom Thron her ein Rufen, dass Gott Wohnsitz nimmt. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Gott nimmt seinen Wohnsitz auf der Erde ein, im neuen Jerusalem. Am Anfang der Schöpfung ging er spazieren auf der Erde. Jetzt sagt er, jetzt wohne ich noch drauf. In Jerusalem, in dieser heiligen Stadt, in dem neuen Zentrum. Jerusalem wird dann das geistliche Zentrum auf der Erde sein. Die ganze Menschheit wird auf dieses Zentrum ausgerichtet sein. So heißt es, die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht, und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Das ist die neue Erde. Aber die Menschen werden nicht nur nach Jerusalem gehen, sondern von Jerusalem. Jerusalem wird eine große Ausstrahlung haben über die ganze Erde. Da zeigt der Engel dem Johannes, der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes. Dieser Strom fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stromes wächst der Baum des Lebens. 12-mal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. Es ist eine vollkommene Erde, auf der wir leben werden. Wir werden eine Lebensqualität haben, die wir uns heute kaum vorstellen können. Schon unsere Erde ist voller Schönheit, Vielfalt, Originalität, faszinierenden Landschaften. Unser Leben allein genügt nicht, um all die Wunder dieser Erde zu beobachten und zu entdecken, obwohl das die gefallene, der Vergänglichkeit unterworfene Schöpfung ist. Wie viel herrlicher muss die neue Erde sein, die nicht mehr vergänglich ist? Wie originell und wie faszinierend muss es dort sein? Und dann kann ich euch noch etwas sagen. Wir haben eine ganze Ewigkeit Zeit, um diese neue Erde zu entdecken. Stellt euch das einmal vor. Da braucht es keine Ferienkataloge, da könnt ihr dann hinreisen, wo ihr wollt, da ist das schön. Da kann man wirklich eine Fahrt ins Blaue machen und weiß, das wird super werden. Das ist die neue Erde. Mich persönlich hat das begeistert. Ich habe das wirklich ehrlich gesagt, erst als ich mich intensiv mit dem Himmel beschäftigt habe, erst jetzt wirklich realisiert, dass wir mit dem neuen Körper auf der neuen Erde leben werden. Und das finde ich einfach super. Es gibt in unserem Leben deshalb nichts Anstrebenswerteres, als in diese neue Welt zu kommen, auf der neuen Erde zu leben. Aber wie kommen wir dorthin? Einer macht es möglich, das wissen wir. Das kann niemand anders sein als Jesus Christus. Jesus öffnet uns quasi die Türe in diese ewige neue Welt. Und als Jesus seinen Jüngern sagte, dass er sie verlassen werde, um ihnen die neue Welt vorzubereiten, Und er würde dann wiederkommen, um sie zu holen. Verstanden das die Jünger nicht. Hätten wir auch nicht. Und Thomas fragt dann, ihn interessiert das dann, Herr, wir wissen doch gar nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir denn den Weg dorthin kennen? Also Jesus, erstens mal haben wir keine Vorstellung, wohin du gehst, und dann wissen wir nicht, wie man dorthin geht. Kannst du uns nicht sagen, wo denn der Weg durchgeht? Wo müssen wir durchlaufen, dass wir dorthin kommen? Wir möchten da dir auch folgen. Und jetzt antwortet Jesus ganz interessant, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr dorthin kommen wollt, wo ich jetzt hingehe, dann müsst ihr euch an mich halten, dann müsst ihr mir vertrauen, dann müsst ihr mir nachfolgen, ich bin der Weg. Und wenn ihr mir nachfolgt, dann wird Gott dafür sorgen, dass ihr dort landet, wo ich lande. Ich bin der Schlüssel. Ich bin die Tür, die in diese neue Welt hineinführt. Das ist der Weg. Und in der neuen Welt hat nur Zutritt, wer mit Jesus verbunden ist. Das haben wir auch gehört in der Offenbarung. Aber etwas Unreines wird niemals Einlass finden in Jerusalem. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt hat nur haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Also nur die, die Jesus, die Phase 1 der Erlösung erlebt haben, die Erneuerung des Menschen durch den Glauben an Jesus Christus, der für unsere Schuld am Kreuz starb. Und wie kommen wir dorthin? Ich habe hier ein kleines Büchlein, das wer noch nicht da mit Jesus verbunden ist, kann diesem kleinen Büchlein Gott persönlich kennenlernen, mal sehen, wie das Grundkonzept ist, und der Weg ist ein ganz einfacher Weg, und gerne kann man mich auch darauf ansprechen. Wer sich nebst dieser Predigtreihe mit dem Himmel noch intensiver beschäftigen möchte, also nicht einfach Erlebnisse hören möchte von Leuten mit Nahtoderfahrungen, sondern jemand, der biblisch das auch noch andere Aspekte, die ich nicht einbringen werde, aufgearbeitet hat, kann ich dieses Buch empfehlen, Der Himmel. Und ich habe hinten eine Liste aufgelegt, wer das bestellen möchte, kann sich in der Liste auch eintragen. Wer Geld sparen möchte, könnt ihr auch Lesegemeinschaften machen. Einer kauft das Buch oder 10 kaufen es zusammen, dann sind es noch 3,70 und dann lässt man das im Kreis rumgehen. Wie ihr wollt, die Liste liegt auf. Das ist sicher hilfreich, wenn man neben dem, was ihr von mir hört, dann noch das lest, wenn ihr das vertiefen möchtet. Mich begeistert, ehrlich gesagt, diese Aussicht auf den Himmel, der auf der neuen Erde sein wird. Die Wiederherstellung unseres Lebens ist eine wunderbare Aussicht. Das zeigt uns, dass das Leben, das wir dann leben werden, nicht so, es wird ein großer Unterschied sein, aber so groß wird er auch nicht sein. Wir werden nicht einfach plötzlich etwas anderes sein, als wir sind, sondern wir werden Menschen sein. Einfach mit einem unvergänglichen Leben. Wir sind wiederhergestellt. Und Petrus sagt übrigens im Tempel, in der Halle Salomos, den Leuten, Jesus ist, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt. Dort nimmt er den ihm gebührenden Platz ein, bis die Zeit kommt, in der alles, alles wiederhergestellt wird. Das ist einfach so. Das ist das Prinzip der Kontinuität. Gott stellt wieder her, es wird wiederhergestellt. Wie Gott es schon seit langem durch seine heiligen Propheten angekündigt hat. Also es ist nicht einmal eine neue Idee der Apostel, sondern das ist schon lange von Gott angekündigt. Zum Beispiel hat er durch Jesaja gesagt, alles mache ich jetzt neu, einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Dann sehnt sich niemand nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist. Kein Mensch wird mehr daran denken. Eine neue Erde und einen neuen Himmel. Wir werden auf der Erde leben mit einem neuen Körper. Und was wir da tun werden, das sage ich euch nächsten Sonntag. Das wird nicht langweilig sein, das kann ich euch garantieren. Also nicht der nächste Sonntag, sondern was wir tun werden im Himmel. Und weil das so ist, weil die Aussichten so wunderbar sind, die wir haben als Christen, ist das der Grund, weshalb Christen heute verzichten können, heute Opfer bringen können, weil sie zutiefst wissen, was mich erwarten wird im Himmel, das wird dermaßen alles überstrahlen, was mir die Erde bieten kann, dass ich hier eigentlich, ehrlich gesagt, nichts verpassen kann. Nichts, was ich nicht nachholen könnte, in besserer Qualität. Das ist der Grund, weshalb Christen sich verspotten und verfolgen lassen um ihres Glaubens willen, weil sie wissen, es lohnt sich. Weil die Perspektive, die wir haben, die ist so großartig. Und das, was wir dann leben, das ist so unendlich lang, dass das, was wir hier leben, so unbedeutend wird. Und Jesus sagt genau auch Menschen, die verfolgt und verachtet werden, glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Die Erde. Die neue Erde, wohlbemerkt. Aber sie werden die Erde als Besitz erhalten. Was werden wir erben als Christen? Die Bibel spricht ja immer von der Erbschaft. Erben Gottes. Was werden wir erben? Wir werden die Erde erben. Wir werden die Erde bekommen und darauf zu leben, diese neue Erde. Oder könnt ihr was anderes lesen hier? Wir werden die Erde besitzen. Freuen wir uns doch und ich bete jetzt noch. Ja, Vater, ich möchte dir danken für dein Wort, das uns doch ganz wichtige Dinge aufzeigt. Das, was du uns versprochen hast, ja, wo du unser Leben hinführen willst, hast du nicht versteckt, nicht mit Geheimnissen umwoben, sondern die ganze Schrift zeugt davon, dass du wiederherstellen willst, was kaputt gegangen ist. Und dass du gute Absichten hast mit uns in der Zukunft, dass wir uns freuen können auf diese neue Welt, auf den Himmel, in dem wir mit unserem neuen Körper auf der neuen Erde leben werden. Das ist eine ganz großartige Aussicht und ich möchte dir danken dafür. Und das hilft uns auch, wirklich dir mit Freude nachzufolgen, dankbar zu sein, weil wir wissen, was für etwas Großartiges du für uns bereithältst. Wir danken dir für die Erlösung, Herr Jesus Christus, am Kreuz auf Golgatha, die Voraussetzung ist, damit unser sterblicher Körper verwandelt wird in einen unvergänglichen Körper. Und das beten wir alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und wer mit mir einverstanden ist, sagt einfach Amen.